Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Florian.
Ja, ich komme mit guter Laune hier in die Session rein. Ich habe gerade die Info bekommen, dass wir einen Kunden deutlich umfangreicher betreuen dürfen. Das ist MBG. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Da geht es irgendwie um Marken wie Salitos, Nine Mile, Vodka, Scavi & Ray und Co. Und ich veröffentliche immer ganz gerne so ab und an, wenn wir neue Kunden gewinnen, das auf LinkedIn und mache dann irgendwie ein Bild gerne irgendwie mit Produkten auch vom Kunden. Und das ist manchmal schwieriger als bei anderen, weil bei Dunlop weiß ich nämlich einfach ein paar Tennisbälle in die Hand. Da habe ich ja neulich announced, dass wir mit Ideal Standard, die ja sehr groß sind, im Bereich irgendwie Badezimmerlösung oder auch WCs und so, habe ich schon überlegt, ob ich mich da irgendwie in so ein passendes Badezimmer reinstelle. Auf die schnell leider nichts Passendes gefunden. Ja, und bei MBG ist es jetzt so, dass ich mich da schon mit Salitos, Nine Mile Vodka, so da stehen sehe. Und da fragt man sich natürlich, ist das so richtig? Aber auf jeden Fall sind wir natürlich super stolz drauf. Ja, ist auf jeden Fall auch eine große Entwicklung im FMCG-Bereich, dass Unternehmen wie MBG, die da den Anspruch haben, früh vorne mit dabei zu sein, das erkannt haben und jetzt sagen, okay, wir gehen da auf Marktplätze, vorzüglich eben Amazon, und wir wollen da sein, wo die Kunden irgendwie auch in Zukunft sind, auch wenn man sich nichts vormachen muss. Wir haben ja auch schon mit Brands wie Carlsberg und Co. gearbeitet, dass natürlich der Großteil im FMCG immer noch so über Offline, Supermärkte und Co. läuft. Trotzdem ist FMCG der Bereich auf Marktplätzen, der am stärksten wächst, Jahr für Jahr. Und da ist natürlich schön, dass da solche Brands wie MBG oder solche Unternehmen wie MBG mit uns loslegen.
Ja, richtig? Flo, da hättest du heute direkt Bescheid sagen können. Ich hatte heute direkt einen Effekt in der Hand. Da hätten wir direkt ein Foto machen können. Nee, freut mich auf jeden Fall. Ich betreue den Kunden ja zusammen mit Michaela und sehr coole Entwicklung. Freut mich, dass es weitergeht. Sehr coole Marken im Portfolio auf jeden Fall.
Ja, absolut. Also da müssen wir auf jeden Fall so einen kleinen Deal für unsere Weihnachtsfeier machen. selbstverständlich nur Wasser. Müssen wir mal gucken, ob MBG auch eine Wasserlinie hat.
Klar.
Nein, das wird gut. Wir haben ja auch mit Behrens, machen wir ja auch irgendwie ein bisschen was zusammen. Wir stellen ja unter anderem beim Amazon Sales Kongress, der jetzt demnächst auch wieder ist, wo wir auch wieder einen coolen Vortrag machen. Da reden wir über USA-Internationalisierung. Der findet im September statt, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Für mich echt die Top-Veranstaltung rund um Amazon. Und da stellen wir jedes Jahr eigentlich für jeden der Teilnehmer so eine kleine MoveCell-Tüte zusammen. Und da sind immer Produkte von Kunden von uns drin, Brands, mit denen wir eben zusammenarbeiten oder mit denen der ASK sehr eng verbandelt ist. Und da haben wir jetzt dieses Jahr was von unserem Kunden irgendwie Y-Food reinpacken. Da hatten wir aber auch schon ja, verschiedene Sachen hatten wir da schon drin. Powerbar, Riegel hatten wir drin. Jetzt haben wir gerade von unserem Kunden Wader, ne, Nutrition, packen wir jetzt dieses Jahr wieder Riegel rein. Also wirklich von bis. Und da packt Behrensen, ganz witzig für so eine Business-Veranstaltung eigentlich, aber die haben so Smoothie-Shots. Finde ich persönlich irgendwie super lecker, weil ich noch nie der Fan war von so richtig, ja, mal so taffen Alkoholgeschmack, wenn ich jetzt irgendwie so formulieren möchte. Also herbes Bier und so ist eher nicht so meine Welt. Und darum so ein Smoothie-Shot finde ich ganz cool. Und auch der wird da drin sein in der Tüte. Und dann freue ich mich schon auf das Bild, wenn dann irgendwie auf so ein Business-Event um 9 Uhr morgens irgendwie die Leute sich dann einen Behrensen kurzen für den kleinen Vitamin-Kick gönnen. Das wird gut. Ja, ja. So, jetzt soll es aber um die Marktplatz-Updates gehen, denn da ist einiges passiert. Wir haben auch wieder Quartalszahlen dabei, dieses Mal von Zalando. Aber neulich haben wir ja über die Top 5 Marketplaces in den EU-Ländern gesprochen. Und das kam so gut an, dass wir gesagt haben, Mensch, was fehlt? Klar, die USA. Und dementsprechend sind wir da ein bisschen in die Recherche eingestiegen und haben jetzt auch die Top 5 Marktplätze in den USA basierend auf Prognosen des Umsatzes 2024. Herausgefunden. Marketplace Pulse hat dazu auch mal ganz spannende Veröffentlichungen gemacht, ne? Da auch gerne mal reinschauen. Und ja, das sieht so aus, dass es eben auch um den Umsatz, der durch Seller auf dem Marktplatz gemacht wird, geht, oder auf den Marktplätzen gemacht wird. Das heißt, das Retail-Geschäft ist da ausgeklammert. Ja, dann gehen wir mal die Top 5 einfach durch. Ganz oben steht Amazon mit so roundabout 325 Milliarden US-Dollar, gefolgt von eBay 35 Milliarden US-Dollar. Dann kommt aber auch schon Temu mit 20 bis 25 Milliarden US-Dollar. Dann auch ganz spannend ein Social-Commerce-Player, TikTok Shop, 15 bis 20 Milliarden US-Dollar. Und dann kommt Walmart mit irgendwie 10 Milliarden US-Dollar. Spannend, wenn man sich die Zahlen so anschaut, dass Amazon ungefähr dreimal so viel verkauft wie alle anderen kombiniert. Ja, also das ist einfach gut. Amazon kommt aus den USA, aber die haben da ein Umsatzvolumen, was da läuft, Wahnsinn. Da versteht man, also wenn man sich die Zahlen anschaut und da nochmal so ein bisschen genauer sich dann den GMV auch anschaut, also den gesamten Umsatz, dann sieht man, dass so bei Playern wie Amazon 60% vom gesamten GMV mittlerweile halt durch Seller-Sales, also Marketplace-Sales, erzeugt werden. Wohingegen das bei so einem Walmart, die ja mit 10 Milliarden US-Dollar auch in der Übersicht auftauchen, sind es aber eher so 10% vom gesamten GMV. Ne? Das heißt, da sieht man auf jeden Fall so einen Fokus der Walmart natürlich viel mehr irgendwie auf dem Retail-Bereich liegt. Aber man muss auch sagen, selbst wenn man bei Walmart mal reinzoomt, ist es so, dass das Marketplace-Geschäft deutlich stärker wächst als das Retail-Geschäft. Das heißt, auch da ist der der Fokus irgendwie der Wachstumsbereich klar. Ja, und was irgendwie auch spannend ist, ne, das ist so ein bisschen schade vielleicht für Meta oder für die Meta-Fans unter euch. TikTok wird gerade zum absolut dominanten Social-Sales-Channel, Social-Commerce. Da passiert echt einiges. Und weil USA ein Stück weit hier ja natürlich jetzt Thema ist in dieser Folge, ist auch das nächste Thema irgendwie sehr USA-lastig, denn es wurde herausgefunden, dass nur 1% der Amazon US-Seller auch außerhalb des eigenen Kontinents verkaufen. So, das heißt, so 12% verkaufen auch in Kanada, 5% verkaufen auch in Mexiko, aber sehr Nordamerika-lastig. Liegt auch ein Stück weit daran, dass viele von diesen US-Sellern eben dieses Remote FBA-Lager Fulfillment by Amazon nutzen. Und da ist eben die Expansion in Länder wie Kanada möglich aus den USA, ohne dass halt in diese Länder wie Kanada, Mexiko, Brasilien und so Ware geschickt werden muss. So, das heißt, man schickt die Ware einfach ins Amazon FBA-Lager in den USA und die verteilen das dann. So, wenn man jetzt aber mal das ganz große Big Picture aufmacht, ist das aber ein immenses Potenzial, was für diese Seller dort liegt. Denn so in Deutschland, UK und Japan, was auch alles sehr große Amazon-Märkte sind, sind halt allein für sich genommen schon deutlich größer als irgendwie in Kanada oder Mexiko. Das sehen wir auch immer wieder. Ne? Wir haben Kunden zum Beispiel im Beauty-Bereich, mit denen wir nach Japan, Amazon Japan expandiert sind. Für die ist mittlerweile irgendwie der zweitstärkste Markt geworden. Also da nach Deutschland, so auch da ist richtig irgendwie Musik drin. Wir bringen immer mehr Kunden irgendwie in die USA, als Beispiel wie so ein Ars Creation, die führend in der Produktion von Tapeten sind. Oder auch ein Reband, mit dem Reband-Case sind wir auch auf der Amazon Sales Kongress Bühne und gehen dann mal Stück für Stück halt durch, okay, was braucht man eigentlich, wenn man in die USA möchte, weil da durchaus irgendwie natürlich ein paar vorgelagerte Themen sind. Geht es um Themen wie, muss ich eine eigene Firmierung, eine neue Gesellschaft gründen in den USA? Wie sieht es mit dem Thema Verzollung, Produkthaftung, Versicherung, aber auch Accountanbindung und so weiter halt aus? Da muss man auf jeden Fall mal so ein bisschen Klarheit schaffen. Das wollen wir tun in dem Vortrag und dann natürlich aber auch darüber sprechen, wie man dann eben auf diesem riesigen Amazon.com-Marktplatz eine vernünftige Traction und einen vernünftigen Zugang bekommt. So, und dann aber nochmal zurück, also nochmal wieder rausgezoomt, Big Picture, dann ist so, dass die Amazon EU-Marktplätze plus UK, Japan, Mexiko, Brasilien und Kanada, die sind alle gemeinsam so groß wie nur Amazon.com vom Umsatzvolumen. Also irgendwie Wahnsinn, was da für eine Größe hintersteckt. Da glaube ich auch, wenn die US-Seller mal kommen nach irgendwie Europa, nach Deutschland und Co., dass die sich wundern, wie kompetitiv das hier ist, weil der Markt natürlich etwas kleiner ist, aber trotzdem gibt es sehr viele sehr spezialisierte Anbieter. Die Qualität, wir sprechen ja viel mit US-Sellern, bringen Kunden dorthin. Man muss schon sagen, dass der Anspruch irgendwie an Optimierung irgendwie wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, gibt es auch immer die Amazon Marketplace BI Rob noch dazu. Also dieser Optimierungs- und Detailgrad, mit dem man da agiert, im Hinblick auf Sortimentsstrategie und, ist halt viel größer als bei so einem durchschnittlichen US-Seller, weil da das Volumen einfach größer ist und die so ein Stück weit da entspannter verkaufen. So. Und dementsprechend sehen wir auch bei den Kunden, mit denen wir rübergehen, mit dem Professionalitätsanspruch, den wir natürlich mitbringen, dass wir da recht schnell Traction draufkriegen. Ne? Und dementsprechend glaube ich, wenn jetzt viele US-Seller hier nach Europa kommen, wundern die sich über den Professionalitätsgrad, der eben hier schon ist. Gut, und dann habe ich als letztes Abschiedsthema von meiner Seite aus, du hast ja sicherlich auch Themen dabei mitgebracht, die Zalando Q2-Ergebnisse. So, das GMV, also das Bruttowarenvolumen, year over year ist um plus 2,8% gewachsen. Auf 3,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis, das bereinigte EBIT, steigt auf 6,5% und B2C und B2B steigern den Umsatz um 10,3%. Insbesondere reingezoomt, was den B2C-Bereich angeht, was spannend ist, wo Zalando denn da in welchen Kategorien besonders stark halt wächst. Ne? Und die haben natürlich von diesen großen Sportevents profitiert, EM und Co. Ja, und das heißt, die Kategorie Sport ist stark, aber auch die Kategorie Designer-Klamotten ist stark und die noch gar nicht so lange gegenwärtige gegenwärtige Kategorie Beauty ist eben auch sehr stark im Kommen. Das heißt, Beauty-Brands auf jeden Fall mal draufschauen. Wir haben ja auch in der letzten HM-Shorts-Folge gesagt, wie marktplatzlastig der Beauty-Bereich mittlerweile geworden ist. Genau, das ist ganz interessant. Wenn wir uns erinnern, was die Wachstumsprognose fürs GMV von Zalando für 2024 gesamt war bzw. ist, dann haben sie angegeben, so 0-5% zu wachsen. Und wenn wir uns jetzt hier die Werte anschauen, mit plus 2,8% in dem Quartal, dann bestätigt sich das. Genau. Noch ein ganz spannender Move von Zalando, dass die halt das Cashvermögen wieder auf 2,6 Milliarden Euro erhöht haben. Das ist ein neuer Höchststand. Ja, und Frage ist natürlich so ein bisschen, was damit irgendwie genau geplant ist. Bereiten die sich gegebenenfalls sogar auf eine Transaktion vor? Da sind Player am Markt wie ein About You, dem man sicherlich irgendwie eine gewisse Tech-Kompetenz, gerade durch Scale, was damit drin steckt, zuweisen kann. Aber es gibt auch andere Player wie ein ASOS, die natürlich im Eigenmarkensegment sehr stark sind. Da könnte Zalando, sollten die jetzt auf Transaktionen aus sein, sicherlich irgendwie nochmal nicht nur irgendwie Kompetenz wie in dem Beispiel About You, sondern auch Marktanteile einkaufen. Genau. Beobachten wir genau, schauen wir uns mal an, was da passiert. Und dann bin ich auch schon durch mit meinen Themen. Ole, was hast du gefunden?
Genau, wir hatten es ja häufiger schon mal gesagt, dass Kaufland in Polen auch seinen Marktplatz erweitern möchte. Jetzt war es gestern dann soweit, also am 7.8. ist Kaufland in Polen live gegangen, mit rund 2000 Sellern, die jetzt schon dabei sind. Weitere sind im Onboarding. Da hat Kaufland jetzt mit Polen das vierte Land erschlossen. Das fünfte ist ja mit Österreich schon geplant, Richtung September. Ganz spannend hier nochmal zu erwähnen. Eine Markenbekanntheit von 99% für Kaufland in Polen, dadurch, dass sie auch einen stationären Handel dort haben. Und der Hinweis, dass es noch das Early-Bird-Angebot gibt, also für wen das interessant ist, 0 Euro monatliche Grundgebühr, 0% Verkaufsprovision und 1200 Euro Ads-Budget in den ersten 3 Monaten. Gilt noch bis November 24, kann man also nutzen, wenn das für einen interessanter Marktplatz ist.
Ja, Polen, spannendes Land. Platzhirsch ist da ja ganz klar Allegro. Auch wir sind in Gesprächen mit Allegro, weil wenn man in Polen aktiv werden möchte, spielt auf jeden Fall Allegro eine wesentliche Rolle. Und wir haben natürlich auch Lust, irgendwie euch hier im AOM-Kosmos auch nochmal mehr Infos zu lokalen Platzhirschen wie im Allegro und Boil.com und Co. zu geben. Das heißt, auch da wollen wir in Zukunft noch tiefer eintauchen, dass ihr wirklich vollumfänglich informiert seid.
Ja, dann hatte ich bei Amazon noch eine relativ interessante News gesehen, das ist ein Video, was ich dazu gesehen hatte, und zwar könnte der Seller-Support eine baldige Neuerung bekommen. Wer damit schon zu tun hat, weiß, dass es ein relativer Pain ist, da was durchzubekommen an Änderungen. Dementsprechend scheint Amazon da vereinzelt eine Beta auszurollen. Genau, wo man dann mit seinem Problem, ja, mit internen Experten nennt sich das, verbunden wird, die sich dann speziell auf dieses Problem committen. Genau, das soll halt eine speziellere Lösung bieten als dieser allgemeine Support. Momentan kriegt man ja sehr generische und vordefinierte Antworten. Genau, meine Meinung dazu ist, ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das nicht einfach ein Makeover ist und das Ganze im Endeffekt eher gleich bleibt von dem, was man am Ende rausbekommt. Ich könnte mir da eher mittelfristig vorstellen, dass der Einsatz von KI hier ein bisschen Besserung schaffen kann beim Seller Support. Ja, dass es so nicht bleiben kann, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber schön zu sehen, dass Amazon zumindest in die Richtung ein bisschen was vorhat.
Absolut. Ich meine, da sind wir ja froh, dass wir diesen Platinum-Seller-Status haben. Da haben wir nochmal irgendwie extra Support, können wir natürlich auch nicht jedes Problem damit lösen, ganz, ganz klar. Und es gibt auch auf jeden Fall für bestimmte Sondercases immer spezielle Abteilungen. Ich hatte jetzt neulich erst einen Fall, dann mich eine Marke kontaktiert und die sagten, Mensch, wir haben eine falsche Preisdatei hochgeladen und unsere ganzen Produkte sind irgendwie alle für, was waren das irgendwie, die Normalkosten, die so 30 bis 40 Euro pro Produkt und die waren irgendwie drin für irgendwie 7 Euro oder sowas, weil sie einen falschen Upload gemacht haben. Und da gab es dann, das jemand mitbekommen, ist das ganze Ding bei MyDeals gelandet. Da kamen halt vor wenigen Stunden halt 11.000 Bestellungen halt rein. Da hatte die Marke, die auch vernünftige siebenstellige Umsätze auf Amazon macht, natürlich total Angst, dass wenn sie das jetzt einfach alles stornieren, dass das Verkäuferkonto direkt dicht gemacht wird. Und das würde wiederum erheblichen finanziellen Schaden halt bedeuten. Dann gibt es auf jeden Fall spezielle Ansprechpartner bei Amazon, wo wir dann eben auch für die Marke Kontakt mit aufgenommen haben, dass es eben nicht zu dieser Sperrung halt kommt. Aber da, klar, da muss man dann irgendwie so spezialisierte Partner halt auch haben und da Bescheid wissen. Aber das ist mal so ein kleines Beispiel, was da irgendwie draußen passiert tagtäglich. Das ist ein Fehler, dem kann erstmal jedem passieren. Und wenn man da nicht richtig irgendwie agiert und Bescheid weiß, und da gehört es ja nochmal dazu, auch teilweise von Mensch zu Mensch sprechen zu wollen, dann ja, wird das echt hart. So, das hat man jetzt zum Glück alles gut hingekriegt. Darum hoffe ich auch, dass dieser Support besser wird. Aber wir sind da irgendwie erstmal grundsätzlich mit unseren Möglichkeiten sicherlich irgendwie nicht ganz unzufrieden und auch besser aufgestellt als viele andere. Aber für so eine normale Marke, die ganz alleine da steht, ist das schon echt, echt tough teilweise.
Auf jeden Fall. Dann wechseln wir nochmal den Marktplatz und gehen rüber zu eBay. Da hat das Markenprogramm bei eBay ein Makeover bekommen. Vor allem jetzt eine neue übersichtliche Landingpage. Das heißt, eBay hat da schon für Marken, die auf eBay verkaufen wollen, sehr viele verschiedene Services, die eine Marke in Anspruch nehmen kann. Das wird jetzt einmal übersichtlich dargestellt. Unter anderem hat man da auch Informationen zum Markencockpit, was jetzt erstmal in der Beta-Phase ist. Das ist quasi die zentrale Anlaufstelle für Marken, um eine übersichtliche Auswertung der eigenen Performance, aber auch der Performance der Händler zu bekommen. Denn bei eBay verkauft man ja nicht nur als Marke selbst, man muss selbst verkaufen. Und es gibt auch sehr viele Händler, die eigenen Produkte zum Teil anbieten. Und dort kriegt man halt einen gesamtheitlichen Überblick, wie viele Produkte der eigenen Marke überhaupt verkauft werden. Also super, super wertvoll, um da ganzheitlich die Performance einmal zu checken. Was auch super spannend ist, was ich so woanders auch noch nicht wahrgenommen habe, ist, dass Marken quasi Retail Media, also das Advertising von Händlern finanzieren können. Das heißt, man selbst als Marke kann beispielsweise einen Händler autorisieren und sagen, ja, das ist ein Händler, den vertraue ich. Und dem Ganzen dann Advertising-Budget zuschieben, so dass der Händler das benutzen kann und die Produkte bewerben kann und den Abverkauf fördern kann. Wie das Ganze dann läuft, also wie die Performance dieser Kampagnen sind mit dem finanzierten Budget, kann man auch im Markencockpit auswerten, also ganz spannend, so dass man Händlern Geld zuweisen kann und sehen kann, wie die damit im Prinzip umgehen. So, die muss man natürlich autorisieren, das kann nicht jeder machen. Finde ich aber einen sehr spannenden Ansatz auf jeden Fall, sodass man gar nicht als Marke selbst unbedingt auftreten muss auf eBay und trotzdem seinen Händlern oder seinen Händler supporten kann.
Ja, ist ja auch insbesondere dann halt super wichtig, wenn ich als Marke den Anspruch habe, dass ich auch im Werbebereich stark aufgestellt bin, dann muss ich teilweise in Kombination mit Händlern zusammenarbeiten, ne? Weil sie jetzt zum Beispiel die Sponsored Display Ads ja rausgenommen haben. Viel mehr jetzt auf Sales-Service setzen, was grundsätzlich auch der richtige Weg ist, aber das ist natürlich eher Händlern mit irgendwie Marketplace-Kompetenz. Werden neue Features da in diesem Self-Service-Bereich erstmal zur Verfügung gestellt, Das heißt, wenn ich irgendwie als Marke den Anspruch habe, da irgendwie auch alle Advertising-Möglichkeiten auch auszureizen. Und man sieht ja anhand des Wachstums des Werbereichs von eBay, dass da auch zukünftig Traffic sicherlich teurer wird. Das heißt, wenn man auf dem Marktplatz bestehen will, muss man Advertising gut machen. Wenn man Advertising gut machen will, muss man irgendwie mit diesen Händlern da zusammenarbeiten, solange es dann auch keine reinen Markenlösungen gibt. Und dementsprechend ist das der Weg. Es sei denn, ich bin natürlich Marke und habe einen eigenen Seller und verkaufe da auf dem Marketplace und steuere meine Ads selber aus.
Genau. Weiterer Vorteil vom Markencockpit ist halt, dass man auch einsehen kann, wie gut der Content der eigenen Produktseiten ist. Das heißt, eBay hat da so einen eigenen Score auch entwickelt. Das haben wir auch mit unserem eigenen Tool für Amazon-Produktseiten gemacht. Das heißt, da wird sowas wie der Titel, die Bilder, die Bewertung und so weiter mit reingenommen. Und am Ende enthält man einen Score, wie gut das Produkt jetzt überhaupt ist, also wie retail-ready das Ganze ist. Da hat man eine Übersicht über all seine Produkte. Aber auch die einzelnen Händler, die die eigenen Produkte verkaufen, kriegen einen Score. Das heißt, wenn jetzt ein Händler einfach nur die Produkte hochlädt, aber die Produktseite ist eigentlich totaler Müll und das ist eigentlich markenschädigend, dann kann man direkt einsehen, welche Händler quasi die schwarzen Schafe sind, sage ich mal. Und genau da vielleicht entgegenwirken und sich die guten Händler raussuchen und die dann autorisieren und die dann gegebenenfalls dann halt auch mit Werbebudget unterstützen. Genau, was vielleicht auch nochmal ganz spannend zu erwähnen ist, was viele vielleicht nicht wissen, ist, eBay die Nummer 1 in Europa ist für Refurbished-Ware. Also auch sehr, sehr spannend. Sicherlich vor allem bei technischeren Produkten relevant, dass man da quasi auch seine Retourenware, seine B-Ware verkaufen kann über eBay. Auch nicht unwesentlich. Genau, dann als letzten Punkt noch was von Amazon. Und zwar haben die angekündigt, dass sich bei den Bullet Points zum 15.8. die Richtlinien noch mal ändern. Speziell gehen sie darauf ein, dass Emojis, All Caps, also alles groß geschrieben und Garantieversprechen verboten sind. Das war ja vorher häufig ein Graubereich. Jetzt sprechen sie nochmal explizit aus, dass das nicht mehr gewünscht ist. Und ganz spannend ist, dass sie halt mit dem Einsatz von AI das Ganze prüfen werden bei den ganzen Listings. Und sobald man dann halt gegen den Content verstößt, weil man beispielsweise Emojis drin hat, passt Amazon den Content dann auch automatisch an. Man hat da nochmal die Zeit, auch wieder diesen von Amazon optimierten Content abzulehnen. Aber da sollte man trotzdem drauf aufpassen. Das heißt, wenn man da irgendwie Emojis aktuell im Listing hat, sollte man das eigenständig rausnehmen und anpassen, bevor Amazon das mittels AI da optimiert. Genau, Sinn des Ganzen ist natürlich eine Vereinheitlichung des Contents und eine Vergleichbarkeit. Ich finde es auf jeden Fall gut, weil diese Emojis dann doch aus meiner Sicht häufig recht billig wirkten, um ehrlich zu sein. Von daher ein sehr gutes Update in meinen Augen.
Ja, gehe ich mit. Solange man eben sein Sortiment halt vernünftig überwacht und mitbekommt, wenn sich da irgendwas ändert. Genau, aber ich gehe da absolut mit. Also Emojis da irgendwie in Aufziehungspunkten muss nicht sein. Alright, top. Dann vielen, vielen Dank für die spannenden Insights und bis zum nächsten Mal. Euch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.